Jetzt ist der Sommer, Tanz vorbei. Heuer wird gar nichts mehr neu.
Ja, liebe Freundinnen und Freunde, jetzt ist der Sommer vorbei. Während Gerhard Altmann aus dem Kassettenrekorder seine Lieder zum Besten gibt, lodert das Kaminfeuer hinter mir. Die Heizkosten haben mittlerweile die Produktionskosten, das lesen noch 100 Podcasts übertroffen, aber bei unseren Gästen wird einem von alleine warm ums Herz. Mein heutiger Gast ist ein ganz besonderer, wie jeder Gast natürlich ein ganz besonderes. Kurz vor der Aufzeichnung hat sie mir noch ein ganz besonderes Kochbuch zugeschickt. Nicht, dass ich gern esse oder mich gerne anfüttern lasse, aber es ist alles mit so viel Herz gestaltet, dass es das schönste Kochbuch war, das ich jemals zugeschickt bekomme. Sie ist Literaturwissenschaftlerin, Autorin, Verlegerin, Moderatorin, Lektorin, Journalistin und Aktivistin. Katharina Januszka. Da stellt sich mir gleich die Frage, Katharina, was machst du denn eigentlich am liebsten?
Also erst einmal vielen Dank, dass ich da mitmachen darf und danke, dass du mich auch interviewst und dass ich Teil sein darf des Projekts. Zu deiner Frage, es ist wirklich schwer zu beantworten. Es ist fast eigentlich tagesverfassungsabhängig, würde ich sagen. Einmal sehe ich mich mehr als Moderatorin, wenn wir gerade wieder irgendwie die Sendung vorbereiten und ich die Moderationen auswendig lerne oder wenn gerade wieder mehr Moderationsjobs reinkommen, dann eher das. Wenn ich wieder vor Texten sitze, dann fühle ich mich eher als Autorin. Wenn ich wieder mehr redaktionell zu tun habe und eher im Hintergrund bin, dann mehr als Redakteurin oder Journalistin. Also ich kann es wirklich nicht festmachen. Ich sage, es ist genau dieser eine Job, mit dem ich mich am ehesten identifiziere. Es ist alles irgendwie Teil von mir und gleichermaßen einfach, würde ich sagen.
Es ist ein sehr vielschichtiges Gesamtpaket. Du hast ja auch einen Verlag gegründet. Mhm. Wie kommt man in der heutigen Zeit auf die Idee, einen Verlag zu gründen?
Naja, das war eigentlich noch während dem Studium ist mir die Idee gekommen. Also mein Ziel war ja eigentlich immer Autorin zu werden, aber ich wusste halt nicht genau, wie ist man jetzt eigentlich Autorin? Gibt es da irgendwie eine Ausbildung dafür oder so? Und habe dann halt Literaturwissenschaft studiert oder vergleichende Literaturwissenschaft und habe da im Studium auch ein Punkt war halt Verlagswesen und das habe ich sehr interessant gefunden. Und das andere war auch Lektorieren und Lektorat. Das wäre ja dann eigentlich meine Ausbildung gewesen nach dem Studium. Und da habe ich mir schon oft irgendwie die Frage gestellt, beziehungsweise mir gedacht, das ist halt schon ein immenser Einschnitt, der da stattfindet. Also wenn ein Lektor über den Text mehr oder weniger drüber fährt. Und da habe ich mir gedacht, das wäre eigentlich mal irgendwie spannend, wenn man das alles wirklich vom Anfang bis zum Ende komplett selber machen kann. Und das war mein Ziel. Und da war dann auch irgendwo klar, okay, da muss halt auch ein Verlag dann gegründet werden, weil ich kann nicht zu einem fremden Verlag gehen. Wer weiß, ob die das überhaupt interessiert, was ich schreibe und ob sie das wollen. Ich dachte, ich will es probieren. Und das habe ich dann halt beim ersten Lesekochbuch auch genauso gemacht. Also es war wirklich jeder Buchstabe, jedes Bild, was da drinnen ist. Es ist sogar meine Handschrift drin, Grafik, Layout. Ich habe sogar die Sackerl, in denen die Bücher verpackt waren, selber bedruckt und noch ein Siegel händisch drauf. Also das war, ich wollte wirklich so viel wie möglich. Wenn ich es gekonnt hätte, hätte ich das Buch auch noch am liebsten selbst gebunden, weil ich einfach in diesem Prozess der Entstehung des Buches einfach zu 100% mit dabei sein wollt und das irgendwie miterleben wollt, wie ein Buch dann von einem Gedanken Realität wird und ein Gegenstand wird. Und das war eigentlich der Grundgedanke, warum ich den Verlag gründen wollte.
Verlegt sie da jetzt de facto nur eigene Bücher oder bekommst du auch Manuskripte zugeschickt, die dich interessieren, die du dann vielleicht auf den Markt bringst oder sind es wie gesagt nur die eigenen Sachen?
Na, es war dann eigentlich, ich glaube schon ein oder zwei Jahre nach der Verlagsgründung, habe ich mit einem lieben Freund, mit Nikolaus Eberstahler, der ist Künstler, der lebt in Golz, der hat mir seine Buchidee geschildert und wir haben uns lange darüber unterhalten und wir haben dann gesagt, okay, wir versuchen das einfach gemeinsam und bringen das halt wirklich in so einem kleinen Verlag raus und haben auch da wieder alles selber gemacht. Und vor ein paar Jahren hat auch der Hans Kreuz sein Buch, das ist so die Geschichte von Ilmitz, verlegt. Also mir schicken auch Leute tatsächlich seit Beginn an Manuskripte zu. Ich muss es halt meistens ablehnen, weil es ist halt jeder, der irgendwie ein bisschen mit einem Eigenverlag oder so zu tun hat, weiß halt auch, dass es letztendlich ein sehr teures Hobby ist, von dem man nicht leben kann. Und die Bücher kosten einfach Geld und das ist halt super schwierig für mich alleine dann mehrere Buchprojekte zu haben, die ich dann auch wirklich gut betreuen kann und dass ich die Zeit dafür habe. Und ja, deswegen, es sind schon eher dann auch meine Bücher, also 3 sind von mir und 2 sind von anderen Autoren. Mal schauen, wie es in Zukunft weitergeht dann.
Also die Freude, die strahlt ja bis hierher. Das heißt, es dürfte dir schon sehr viel Spaß machen, solche Projekte von Grund auf zu machen, oder?
Auf jeden Fall. Das ist halt, ich weiß nicht, Bücher schreiben oder Texte schreiben grundsätzlich, da geht es halt für mich einfach um, oder grundsätzlich im Leben geht es für mich darum, authentisch zu sein. Und das Bücherschreiben muss für mich immer ein authentischer Prozess sein, weil da halt sehr viel von mir drinnen steckt. Und das muss halt ehrlich sein und das muss real sein. Und da will ich natürlich auch so viel wie möglich von meiner Persönlichkeit auch bewahren. Und desto mehr Leute jetzt zum Beispiel da mitmachen würden, sprich Lektorat jetzt wieder oder Verlagsstrukturen, Philosophien, was auch immer, desto schwieriger, glaube ich, ist es, dass halt meine Persönlichkeit und meine Authentizität auch irgendwo bewahrt wird. Deswegen ist mir das halt wichtig, dass ich in dem ganzen Prozess auch wirklich mit drinnen bin und gut involviert bin.
Der Falter hat dich in einer Reportage als eine der wenigen Intellektuellen im Burgenland bezeichnet. Bobo und Burgenland, wie geht es Ihnen das aus?
Also ich glaube, man darf das, oder ich weiß, man darf das nicht wortwörtlich nehmen. Ich glaube, die Intention der Autorin war wirklich nett und lieb und ich habe mich auch sehr, sehr geehrt gefühlt, mal grundsätzlich einfach im Falter zu sein, das war halt schon so ein kleiner Traum von mir, mit dem Titel dann sowieso, aber das ist natürlich ein bisschen, wie soll ich sagen, es ist eine Beleidigung, denke ich, für die vielen Intellektuellen, die es im Burgenland gibt. Und ich bin definitiv weder irgendwie die Einzige noch irgendwie, dass es eine Minderheit ist. Das sehe ich absolut nicht so. Es ist auch keine Mehrheit, muss man jetzt auch ehrlich sagen. Aber es gibt ganz, ganz viele großartige, intelligente Menschen und Intellektuelle im Burgenland und vor allem im Kunst- und Kulturbereich. Und das darf man auf keinen Fall schmälern, auch wenn es die Journalistin sehr nett gemeint hat. Aber ich unterschreibe die Aussage nicht.
Aber die, wenn es viele geben würde, die hätten sich ja beschweren können und sagen, Entschuldigung, wir sind ja nicht wenige, wir sind ja eigentlich ganz, ganz viele, aber es ist ja scheinbar nichts gekommen. Also so gesehen.
Das weiß ich nicht. Ich habe mit der Autorin nicht mehr gesprochen, also nicht mehr darüber gesprochen, sagen wir so, ich weiß es nicht. Vielleicht hat es Beschwerden gegeben. Ich habe keine Ahnung.
Ich werde das recherchieren und werde dich am Laufen halten, okay. Was rausgekommen ist. Der Anlass unseres Projektes ist ja nicht nur der, dass wir den Leuten das Lesen wieder schmackhafter machen wollen, sondern dass auch das Burgenland heuer seinen 100. Geburtstag feiert. Da stelle ich dir die Frage, wie geht es der Volksgruppe der Roma im Jubiläumsjahr im Burgenland?
Also es kommt immer darauf an, aus welchem Blickwinkel man das betrachtet. Ich würde sagen, jetzt zum Beispiel im Vergleich mit anderen Ländern Europas und im Vergleich zu dem, was schon war, würde ich sagen, dass wir ein sehr gutes Standing haben, dass viel erreicht worden ist, dass viele Dinge natürlich auch erkämpft und erstritten worden sind und man sich jetzt wirklich eine gute Plattform geschaffen hat, schon natürlich jetzt Generationen vor mir. Und das ist was, worauf man stolz sein kann. Und so gesehen würde ich die Frage so beantworten, der Volksgruppe geht's gut. Aber es gibt halt einfach noch sehr, sehr viele Dinge, die halt wirklich noch im Argen liegen und die es so nicht sein können und die so nicht sein dürfen. Es gibt immer noch sehr viele Diskussionen, die es eigentlich nicht mehr geben sollte und auch nicht geben dürfte. Und dahingehend müsste ich die Frage dann wieder so beantworten, dass ich sage, es könnte schon besser sein. Also es gibt zum Beispiel, wenn ich das kurz ausführen darf, solche Dinge wie, dass immer noch das Wort Zigeuner Teil des Sprachgebrauchs ist, dass es immer noch eine gewisse Unwissenheit gibt über die Volksgruppe, dass man immer irgendwie noch mit Vorurteilen, mit Klischees konfrontiert ist, dass viele Leute glauben, Roma sind dieses mysteriöse, fahrende Volk, das plötzlich da war und die halt irgendwelche Sachen verkauft haben und die Zukunft vorhersagen können. Und in Wahrheit sind aber Roma und Romja schon seit Jahrhunderten im Burgenland ansässig, gleich lang wie zum Beispiel die Burgenlandkroaten, und waren auch Teil der Gesellschaft und haben in den Dörfern und Gemeinden gelebt, in Häusern. Die Kinder sind zur Schule gegangen, sie waren Teil der Freiwilligen Feuerwehr, haben im Ersten Weltkrieg gekämpft, haben auch lange Zeit einen Großteil der Wirtschaft, der Landwirtschaft im Burgenland mitgetragen. Und im Prinzip wurden sie dann im Nationalsozialismus fast ausgelöscht. Und so nicht nur im tatsächlichen Sinne, sondern halt auch wirklich im Gedächtnis der Menschen oder in der kollektiven Wahrnehmung. Und seitdem sind Roma und Romja irgendwie ganz so zu Fremden gemacht. Das ist immer so mein Eindruck. Auch wenn man mit den Leuten heute so spricht, diese Erinnerung ist einfach nicht da. Und da muss man auf jeden Fall ansetzen. Das sind Dinge, die muss man verändern und die muss man verbessern. Und es kann auch nicht immer in der Eigenverantwortung der Roma selbst liegen, dass man sagt, na, das muss man sich schon erkämpfen und erstreiten und die Aktivisten müssen das so und so machen, weil das ist schon ein Problem, was uns alle irgendwo angeht. Und es klingt immer für mich so ein bisschen, als ob es ein Roma-Problem geben wird, unter Anführungszeichen, als ob das immer so dargestellt werden wird. Aber ich glaube halt, oder ich weiß, dass wir halt ein Rassismusproblem haben und da können nicht einzelne Aktivisten dann immer irgendwie sich durchkämpfen und durchwurschteln und die Vereine natürlich sowieso eine großartige Arbeit im Burgenland leisten. Da muss die Mehrheitsgesellschaft schon mitziehen.
Du hast es schon erwähnt, das Burgenland besteht ja aus mehreren Volksgruppen von Grund auf in Wirklichkeit. Und wenn der Burgenländer jetzt von allem ein bisschen was hätte, dann müsste er ja eigentlich ein sehr, sehr glücklicher Mensch sein. Glaubst du, dass es sowas wie eine burgenländische Identität gibt?
Ich glaube, nein. Weil ich grundsätzlich, ich tue mir mit dem Begriff Identität immer sehr schwer und mit einer allgemeinen Definition davon. Gerade jetzt, wenn man selber aus einer Volksgruppe stammt, wird einem die Frage nach der eigenen Identität sehr oft gestellt. Und ich weiß nie, wie ich die Frage beantworten soll, weil es für mich keinen Begriff gibt oder kein Schema, das ich jetzt da irgendwie umlegen kann und sagen kann, ja, ich bin halt so oder Identität bedeutet für mich das und das. Das definiert jeder anders. Es ist jeder nicht nur Burgenländer oder Burgenländerin. Man ist immer Teil auch von irgendwas Größerem, von was anderem, das bei jedem Menschen unterschiedlich ist. Deswegen würde ich die Frage mit Nein beantworten. Weil auch wenn sich jemand als Burgenländer oder Burgenländerin definiert, kann er trotzdem Roma oder Romni sein, Kroate oder Kroatin, eine andere religiöse Haltung haben, eine andere politische Ideologie verfolgen, was auch immer man halt zur Identität dazu zählt. Aber Identität ist irgendwie alles und es ist halt nichts. Und deswegen glaube ich eben nicht, dass es den einen Begriff der Identität gibt und nicht die eine burgenländische Identität.
Du hast ja, wie ich in einem anderen Interview gelesen habe, ein paar Jahre deines Lebens in Tirol verbracht.
Ja.
Wie wurde denn dein Vater dort als Fremder aufgenommen, beziehungsweise wie wurde deine Mutter später im Burgenland aufgenommen?
Also im Prinzip, es war ja so, ich bin in Eisenstadt geboren und meine Mama, die ist Tirolerin und relativ kurz nach meiner Geburt sind wir dann zu Mamas Familie nach Tirol gezogen und weil der Papa auch dort in dem Ort, lustiger, das ist ein recht spannender Ort irgendwie, es ist relativ klein mit 1200 Einwohnern und der Ort besteht in diesem Özelbahnhof. Und und tatsächlich ist halt der Kern von dem Ort ist halt ein Kreisverkehr mit einem Bahnhof und früher ist ein Hotel gegeben, das ist jetzt Trafik und Friseur, dann eine Bank, ein Brautmodengeschäft, warum auch immer, dahinter ist ein Lebensmittelgeschäft und eine Plattenfirma, die gar nicht unbekannt ist, diese Plattenfirma, und da hat mein Papa einen Job gekriegt.
Das ist Kochrekords, oder?
Nein, das, wir hatten das geheißen, ist egal. War das Areola?
Also
Ich weiß
ja.
es jetzt nicht mehr genau, wie die Plattenfirma geheißen hat, aber sie war nicht unbekannt damals im
Okay.
Schlagerbereich und so. Und der Papa hat da angefangen zu arbeiten und ich weiß, dass der da, also es war nie ein Thema, weder jetzt Burgenländer oder andere Ethnie oder Abstammung oder was auch immer, absolut kein Thema bei uns in der Familie auch nicht. Nicht mal, dass er jetzt irgendwie Hochdeutsch gesprochen hat oder so, oder dass wir Ungarisch gesprochen haben oder das immer noch tun. Und umgekehrt im Burgenland wiederum hat es auch für die Mama nie irgendwie Probleme geben. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass es da eigentlich im Burgenland finden, den Dialekt halt viele lustig. Weil bei mir ist es auch so, dass sie dann immer sagen, sag was auf Tirolerisch, sag was auf Tirolerisch. Und das ist vielen Leuten dann sowieso lieber, als wenn ich jetzt Hochdeutsch sprechen würde, zum Beispiel. Also es hat weder auf der einen noch auf der anderen Seite für meine Eltern irgendwo Probleme geben oder dass sie jetzt anders behandelt worden wären oder ausgeschlossen oder so. Überhaupt nicht.
Das heißt, ihr habt euch dort und da gleich wohl gefühlt, weil die Kreisverkehre gibt es ja überall. Und
Genau.
der einzige Unterschied wird sein, dass es halt im Burgenland, vor allem im Südburgenland, sehr wenige Bahnhöfe mehr gibt. Aber der kleine
Aber
Tiroler
ich wohne
hat
eben im Norden, also
im
ich wohne
Norden
eben im Norden, da
Norden
gibt es.
ist das entscheidend besser, aber wir haben ja immer
Ja, ich
wieder.
wohne sogar 5 Minuten vom Bahnhof entfernt, also
Das
jetzt.
heißt,
Also mich
da
hat es
ist
wieder
ja.
hingezogen.
Ist ja die Reise in die große, weite Welt ein Klacks für dich. Wir vom Südburgenland haben es da schon ein bisschen schwieriger, also. Aber wie man sieht, kommt man auch ab und an, zum Beispiel nach Wien. Trotz der ganzen Schicksalsschläge und Demütigungen kennen wir die Volksgruppe der Roma als ein sehr lustiges, vom Klischee her immer musizierendes Volk. War da, glaubst du, auch immer ein bisschen Neid dabei, dass weil deine Vorfahren de facto so ein unbeschwertes Leben geführt haben?
Du, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass meine Vorfahren ein unbeschwertes Leben geführt haben. Egal, ob jetzt meine tatsächlichen im Sinne von Großeltern, Urgroßeltern und noch weiter zurück, noch meine Vorfahren im Sinne von allgemein Roma-Volksgruppe. Wahrscheinlich auch grundsätzlich die Generationen vor uns nicht wirklich ein unbeschwertes Leben geführt haben. Aber wenn man das jetzt spezifisch auf die Volksgruppe umlegen mag, das ist eines der Hauptklischees, würde ich jetzt mal behaupten, dieses lustige, unbeschwerte Zigeunerleben, wo man den ganzen Tag nur Musik macht und tanzt und singt und in der Freiheit oder in der Natur draußen lebt und sich von Igeln ernährt. Das ist so dieses Paradeklischee, würde ich jetzt mal sagen, was aber absolut nicht der Wahrheit entspricht, weil im Endeffekt, wenn man jetzt geschichtlich zurückgeht, seit die Roma in Europa oder nach Europa gekommen sind, so im 14., 15. Jahrhundert, war ihre Geschichte immer nur von Ausgrenzung, Verfolgung, systematischer Ermordung, Diskriminierung, geprägt. Und dieses unbeschwerte Leben, das hat in Wahrheit nur in der Literatur stattgefunden und das war erfunden. Also ich glaube nicht, dass man da von unbeschwertem Leben sprechen kann. Vielleicht, wenn es wer gelesen hat, dann war er vielleicht ein bisschen neidisch drauf, dass eine Carmen so leidenschaftlich ist oder was auch immer, aber das hat es im Endeffekt nie gegeben, dieses Bild. Also wenn wer neidisch war, dann auf eine Illusion letztendlich. Aber im realen Leben würde ich das sehr stark anzweifeln, dass es da jemals eine Unbeschwertheit gegeben hat.
Vielleicht ist Unbeschwertheit der falsche Ausdruck. Aber es muss ja, also weil du vorher gesagt hast, die Verfolgung der Völkermord, der da stattgefunden hat, etc. Also das muss ja einen Grund und eine Ursache von irgendwoher gehabt haben. Wo ist das dann hergekommen, beziehungsweise wo werden die Wurzeln da gesehen, dass das passiert ist?
Naja, es ist halt wie immer, wenn Menschen mit etwas Fremdem konfrontiert sind, dass es mal zuallererst als Bedrohung empfinden. Wir brauchen ja gar nicht so weit in die Geschichte zurückgehen. Wir haben viele Menschen in Europa reagiert, als 2015 viele, viele Menschen von anderen Ländern und Kontinenten auf der Flucht waren. Also da waren ja die Reaktionen auch nicht bei allen positiv. Und da sind ja auch alte Ideologien wieder aufgepoppt und aufgeplatzt, wo man sich eigentlich gedacht hat, das kann es ja nicht sein, dass man das jetzt echt so sagt und echt so immer noch in sich hat. Und es ist immer schwierig, einen Grund für Verfolgung und Rassismus im Allgemeinen zu finden, meiner Meinung nach. Aber ich glaube, das ist bei den Roma ein sehr ähnliches Beispiel, weil sie nach Europa kommen sind. Sie waren fremd mal von der Optik, weil sie mit Sicherheit dünkler waren als viele andere. Sie haben mit Sicherheit auch einen anderen Glauben gehabt, eine andere Sprache, eine andere Lebensweise. Sie haben keine Nationalität in dem Sinne gehabt, dass man sie hätte zuordnen können. Sie haben aber auch keinen territorialen Anspruch gestellt, was ja für die damalige Zeit mit Sicherheit auch sehr, sehr seltsam war. Und natürlich kommt dann noch hinzu, dass sie... dass sie in den sehr religiösen Ländern zum Beispiel, und damals waren das halt viele, ja auch dann eher als Boten des Teufels wahrgenommen wurden, als Spitzel der Türken dann irgendwann. Also es hat ja viele Unwahrheiten gegeben, die verbreitet worden sind. Aber ich glaube, man kann das irgendwie überall umlegen. Das ist ja ähnlich im Kolonialismus auch. Warum wurden Schwarze versklavt? Warum wurden die diskriminiert? Warum konnten es Menschen nicht anerkennen, dass das genauso Menschen sind? Warum wurden Juden im Nationalsozialismus verfolgt? Ich meine, es gibt schon auch bei den Roma, konkret im Burgenland, das hat der Gerhard Baumgartner sehr, sehr gut erarbeitet, dass es da auch wirtschaftliche Faktoren gegeben hat, weil Roma sehr viel in der Landwirtschaft gearbeitet haben und durch die Wirtschaftskrise viele wieder ins Burgenland zurückgekehrt sind, die im Vorfeld ausgewandert waren. Und als die zurückgekommen sind, waren viele Roma dann arbeitslos, weil die halt ihre Jobs also die Rückkehrer haben ihnen quasi die Jobs weggenommen in der Landwirtschaft. Und daraufhin sind halt viele von denen Sozialfälle geworden und damit konnten dann manche Gemeinden nicht umgehen und dann hat es halt diese sogenannte Zigeunerkonferenz schon gegeben, lang vor dem Nationalsozialismus, wo man schon versucht hat, irgendwelche Endlösungen zu finden, dass man sie aussiedelt, dass man sie umbringt, was auch immer. Also ich glaube, dass da sehr viele Faktoren zusammenspielen, dass es nicht einen gibt, aber es sind sicher mal wirtschaftliche Faktoren dahinter. Es ist mit Sicherheit auch irgendwo Angst vor dem Unbekannten, Angst vor dem Fremden, was halt Menschen zum Rassismus so treibt. Und das war immer schon so und die Gründe sind vermutlich immer noch dieselben.
Und die wird es leider weiterhin immer noch geben.
Ja.
Fühlst du dich im Burgenland zu Hause? Ist das Burgenland, ist das deine Heimat? Beziehungsweise was ist Heimat für dich?
Also das Burgenland ist auf jeden Fall meine Heimat. Und ich würde es, auch wenn ich es mir jetzt wirklich aussuchen könnte, ich würde nirgends anders leben wollen. Also es ist wirklich das, wo ich mich auch irgendwo sehe und wo ich mein Leben sehe. Ich habe auch eine Zeit lang in Wien gewohnt während dem Studium, aber das war für mich ganz klar, dass ich immer wieder ins Burgenland zurückkommen werde, weil da ist einfach so mein Lebensmittelpunkt und Heimat definiere ich einfach auch so. Es ist für mich das, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich irgendwie damit identifizieren kann, wo aber auch Menschen sind, die mir das Gefühl von Heimat geben, ob das jetzt meine Familie ist oder meine Eltern, ob das jetzt mein Mann ist, ob das Freunde sind. Ich bin da aufgewachsen und das ist für mich Heimat, ja, absolut.
Was verfolgst du gerade für konkrete Projekte? Gibt's ein Buch in nächster Zeit? Arbeitest du an irgendetwas oder an irgendeinem Buch, nicht an irgendetwas sicher bei der Vielschichtigkeit. Arbeitest du an einem Buch oder was bringt dir nächste Zeit?
Im Moment nicht. Also ich habe schon irgendwie eine Idee seit Jahren im Kopf und ich, wie ich es halt immer mache bei den Büchern, dass ich mich halt dann auch immer wieder mal hinsetze und anfange zu schreiben und dann liegt das wieder Monate und dann fällt mir wieder irgendwas ein und ich schreibe es dann auf. Also ich habe schon so eine Grundgeschichte irgendwie im Kopf, aber mir fehlt einfach absolut die Zeit, das irgendwie umzusetzen, weil halt im Moment viele andere Projekte sind, die genauso spannend sind natürlich und mir auch sehr viel Spaß machen. Aber ich bin jetzt gerade eher irgendwie so ein bisschen im Aktivismusbereich mehr tätig, wo ich mich auch mehr mit Vereinsarbeit zum Beispiel einbringe. Auch beim ORF ist es jetzt ein bisschen mehr geworden für mich zum Arbeiten, was mich super freut, weil das halt auch eine Art und Weise ist, Geschichten zu erzählen, halt in einer sehr kurzen und knappen Form und weniger über Text, vielleicht mehr über Bilder, aber es ist trotzdem ein Geschichtenerzählen und das ist halt das, was ich halt gern mache und wo ich meine Leidenschaft auch sehe. Aber mit dem Buch mal schauen, vielleicht in der nächsten Jahr.
Also du hast ja den Vorteil, dass dir dein Verleger keinen Druck macht. Das muss ein irrsinniger, ich stelle es mir sehr schön vor, das eigene Buch selbst zu verlegen, aber es muss auch wirklich eine irrsinnige Hocken sein und es muss ein irrsinniger Stress sein, habe ich das Gefühl. Also,
das auf jeden Fall, ja. Also der Arbeitsaufwand ist schon immens und steht dann auch in absolut keiner Relation zum Verkaufspreis.
Ja, du kannst ja mal probieren, so ein Buch um 250 Euro zu verkaufen, ja. Vielleicht. Wenn die Verkaufszahlen die gleichen bleiben, dann brauchst du die Zeit deines Lebens und 5 Bücher weniger machen. Also.
Ich werde es mal probieren.
3 Wünsche für die Zukunft.
Puh. Also was ich mir auf jeden Fall wünschen würde, ich darf schon allgemein formulieren, oder? Das muss jetzt nicht auf mich persönlich bezogen sein.
Du darfst alles. Also, du darfst alles. Ich glaube... Diese Speicherkarte hat circa noch einen Speicherplatz für 8,5 Stunden. Das heißt, Okay. Ich höre zu, falls ich zwischendurch mal eine Pause mache, redest einfach weiter. Also es wird eher aufgezeichnet.
Okay. Also einen Wunsch, den ich auf jeden Fall hätte, wäre, weil das ist was mich zurzeit irgendwie immer wieder mal beschäftigt, weil ich das halt sehr stark wahrnehme, das ist, dass die Menschen irgendwie so ein bisschen vernünftiger werden wieder und ein bisschen mehr zu sich selber finden und zu einer Moral finden, sagen wir es einmal so. Ich habe das Gefühl, die Gesellschaft ist extrem gespalten. Das hat sich über Jahre hinweg, jetzt nicht erst seit Corona, aber vorher schon aufgebaut. Und das ist natürlich auch bis zu einem gewissen Grad gemacht. Aber jetzt ist es gerade, finde ich, sehr extrem, wie Leute miteinander umgehen. Das ist überhaupt nicht okay. Und das finde ich auch absolut nicht richtig. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass die Leute sich so ein bisschen so besinnen einfach und zur Vernunft kommen. Und irgendwie, ich habe immer das Gefühl, die Leute werden immer mehr und mehr sie fordern und fordern und fordern, aber sie vergessen immer, dass sie Teil einer Gesellschaft sind. Das ist so eine sehr egoistische Struktur gerade und wir sind alle Teil von einer Gesellschaft und da haben wir eben nicht nur Rechte, sondern wir haben halt auch Pflichten und wir müssen aufeinander aufpassen und aufeinander schauen und unsere eigene Freiheit kann halt nur so weit gehen, solange sie nicht die Freiheit eines anderen Menschen irgendwie bedroht. Und ich finde, das würde ich mir wünschen, dass die Menschen da so ein bisschen eben bewusster werden und mehr auf solche Dinge schauen. Ich würde mal als zweiten Wunsch für die Volksgruppe wünschen, dass gewisse Themen endlich aufhören, dass man nicht mehr über Dinge dann nicht mehr den Leuten erklären muss.
Entschuldigung,
ich will nicht.
Es ist kurz die Verbindung abgebrochen. Kannst du nochmal ich würde mir als zweites wünschen beginnen.
Ja, klar. Als zweites würde ich mir wünschen, für die Volksgruppe der Roma, dass wir gewisse Gespräche nicht mehr führen müssen, Diskussionen nicht mehr führen müssen, dass man nicht mehr irgendwie sich erklären muss, warum man jetzt eigentlich nicht als Zigeuner bezeichnet werden will und die Leute dann irgendwie nicht drauf so reagieren, dass man jetzt einfach sehr empfindlich ist und dass man es ja eh nur positiv meint oder es für eine positive Konnotation hat. Das soll aufhören und da würde ich mir auch so mehr Bewusstsein von den Menschen wünschen, so ein bisschen. So wie ich selbst behandelt werden will, so behandle ich auch andere Menschen. Und jeder will mit Respekt und mit Anstand behandelt werden. Und das würde ich mir wünschen, dass die Menschen sich auch so untereinander begegnen. Und das wird für uns in unserer Aktivismusarbeit einfach vieles vereinfachen und vieles besser machen irgendwo. Man könnte dann über ganz andere Dinge sprechen und diskutieren und planen. als jetzt immer noch über Vorurteile zu diskutieren und was jetzt stimmt und was nicht stimmt. Und als drittes, ich glaube, Gesundheit ist immer ein Thema, das wir jetzt wieder gelernt haben, dass das eigentlich das Wichtigste ist. Es ist eigentlich egal, ob wie viel man verdient, wie viel Geld man hat, wie viele Leute man kennt, was man sich erarbeitet hat, wie viel man arbeitet. Die Gesundheit ist halt irgendwo das Wichtigste. Und das ist ein Wunsch, den habe ich für mich selber, wenn ich da kurz egoistisch sein darf, aber auch für alle anderen Menschen, dass man vielleicht dieses Thema Corona auch besser in den Griff bekommen und die Menschen einfach ihre Gesundheit zu schätzen wissen und die auch haben.
Ihr aktuelles Buch, Kriegsroman, die Geschichte einer Familie, ist im Buchverlag erschienen und natürlich auf all unseren Plattformen verlinkt. Außerdem ist Katharina Aktivistin bei der Schülerschaft der österreichischen Roma und Romnia. Alle Infos dazu unter www.hör-info.at. Die gesamten Infos über die Autorin gibt es unter www.katharinajanuschka.at. Schön, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid, sonst würdet ihr das hier jetzt nicht mehr hören. Nämlich ein ganz wichtiger Hinweis. Kauft zu Weihnachten Bücher, unterstützt die Autorinnen und Autoren, die Verlage und natürlich auch die kleinen Buchhändler ums Eck. Eine Zusammenfassung von Händlern findet ihr auf unserer Homepage www.lesenhoch100.at. Für mich stellt sich noch die Frage, gibt es bis Weihnachten mehr Bundeskanzler oder Lesenhoch 100 Podcasts? Schwierige Frage, ich glaube aber, zweiteres, denn der Sommer ist vorbei. Habe die Ehre. Und die Welt dreht sich ganz langsam, manchmal da bleibt stehen.